26. April 1986, morgens 1.23 Uhr, Block 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl.
Es sollte ein Versuch werden, um die Sicherheit des Kraftwerks zu demonstrieren. Doch in der Folge mehrerer Bedienfehler kam es zu einem unkontrollierbaren Leistungsanstieg des Reaktors auf das Hundertfache. Die Druckrohre rissen auf. Die 3000 Tonnen schwere Deckplatte hob sich und das Graphit im Reaktor geriet in Brand. Radioaktivität entwich. Durch die enorme Hitze wurde sie hoch in die Atmosphäre geschleudert und weitflächig verteilt.
Es war ein wunderschöner Frühling und es blühte alles und gleichzeitig kam vom Kopf oder eben aus den Medien und von den Experten die Nachricht, dass es alles verseucht und wird möglicherweise noch stärker verseucht und darin verbirgt sich eine Lebensgefahr der Verstrahlung.
Der Soziologe Ulrich Beck.
Wenn meine Erinnerung mich nicht täuscht, war sozusagen eine der Überraschungen, die ich erlebte, dass diese Gefahren, die gerade durch den Fortschritt der Modernisierung erzeugt werden, dass diese Gefahren sich vollständig unseren Sinnen entziehen, dass wir sozusagen blind sind. Wir können sie nicht riechen, wir können sie nicht schmecken, wir können sie nicht hören. Und das war der Eindruck, der mich damals auch gleich überwältigt hat.
Ulrich Beck saß in jenen Tagen über den Druckfahnen seines Buches, das im Suhrkamp Verlag erscheinen sollte. Der Titel stand bereits fest.
Risikogesellschaft auf dem Weg in eine andere Moderne.
Damit bediente sich Beck nicht der damals in der intellektuellen Landschaft grassierenden Vorsilbe Post, lateinisch für nach. Er sprach weder von Postmoderne noch von Posthistorie oder Posthumanismus. Zwar teilte er die Ansicht, dass in der westlichen Welt etwas zu Ende ging und ein tiefgreifender gesellschaftlicher Wandel sich vollzog. Doch wählte er für seine Analyse einen Begriff, der den riskanten Aspekt dieser Dynamik betonte. Der Unfall von Tschernobyl prägte Becks soziologischem Unternehmen, die Gegenwart als Risikogesellschaft zu beschreiben, den Gültigkeitsstempel der Wirklichkeit auf. Und die Auflage seines Buches schoss in die Höhe.
Unter dem Eindruck der Reaktorkatastrophe schrieb Ulrich Beck im Geleitwort:
Aus gegebenem Anlass. Die Kehrseite der vergesellschafteten Natur ist die Vergesellschaftung der Naturzerstörung, ihre Verwandlung in soziale, ökonomische und politische Systembedrohungen. Alltägliche Lebensregeln werden auf den Kopf gestellt, Märkte brechen zusammen, es herrscht Mangel im Überfluss. Das ist das Ende der klassischen Industriegesellschaft mit ihren Vorstellungen von nationalstaatlicher Souveränität, Fortschrittsautomatiken, Klassen, Leistungsprinzip, wissenschaftlicher Erkenntnis. Vieles, das im Schreiben noch argumentativ erkämpft wurde, liest sich nach Tschernobyl wie eine platte Beschreibung der Gegenwart. Ach, wäre es die Beschwörung einer Zukunft geworden, die es zu verhindern gilt.
Der Erfolg hat vor allem damit etwas zu tun, in meiner Sicht, dass es keine Alternative damals zu diesem Buch gab.
Dirk Becker ist Professor für Kulturtheorie und Analyse an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen.
Das heißt, es gab kein Buch, das man einer allgemeineren, intellektuell interessierten Leserschaft empfehlen konnte, um sich schnell und mit hinreichender Solidität und mit hinreichendem intellektuellem Reiz über die zentralen Fragen der Gesellschaft dieser Zeit zu orientieren. Es gab in Deutschland ein klares Vakuum, das daraus entstand, dass den Texten von Adorno und Horkheimer und anderen eigentlich in den 80er Jahren nichts mehr gefolgt war und man noch nicht wusste, wer denn jetzt so etwas wie ein intellektueller Star sein könnte. Und diese Lücke, ich weiß nicht, ob Ulrich Beck sie erkannt hat, aber er hat sie auf jeden Fall gefüllt.
Ulrich Beck markiert mit dem Begriff Risikogesellschaft einen Epochenbruch. Demnach haben zwar die rasant wachsenden Produktivkräfte die materielle Not weitgehend abgeschafft, zumindest in der sogenannten Ersten Welt. Doch zugleich setzt derselbe Prozess Risiken und Selbstbedrohungspotenziale in nie dagewesenem Ausmaß frei.
Der entfesselte technisch-ökonomische Fortschritt hat eine Stufe erreicht, auf der er sich selbst aufzuheben droht. Die Logik der Reichtumsproduktion wird zunehmend überlagert von der Logik der Risikoproduktion.
Risiken, wie sie in der fortgeschrittensten Stufe der Produktivkraftentwicklung erzeugt werden, damit meine ich in erster Linie die sich dem unmittelbaren menschlichen Wahrnehmungsvermögen vollständig entziehende Radioaktivität, aber auch Schad- und Giftstoffe in Luft, Wasser, Nahrungsmitteln und damit einhergehende Kurz- und Langzeitfolgen bei Pflanze, Tier und Mensch, unterscheiden sich wesentlich von Reichtümern. Sie setzen, systemisch bedingt, oft irreversible Schädigungen frei, basieren auf kausalen Interpretationen, stellen sich also erst und nur im Wissen um sie her, können im Wissen verändert, verkleinert, vergrößert, dramatisiert oder verharmlost werden und sind insofern in besonderem Maße offen für soziale Definitionsprozesse.
Der Versuch war, die Soziologie selbst an der Spitze ihrer Reflexion nicht im Elfenbeinturm enden zu lassen, sondern die Risikogesellschaft stellt auch ein Experiment einer Soziologie dar, die den Spagat zwischen der akademischen Debatte und der öffentlichen Debatte versucht.
Ulrich Beck versteht es mit essayistischer Schärfe zu formulieren und findet eingängige Slogans, um seine Gedankengänge nachvollziehbar zu machen. So bringt er den gesellschaftlichen Wandel, um den es ihm in seinem Buch geht, auf eine einfache Formel. In der Industriegesellschaft hieß der Hilferuf:
Ich habe Hunger.
In der Risikogesellschaft rufen die Betroffenen:
Ich habe Angst. Chernobyl.
Ich versuche soziologische Theorien immer an ihrer, man könnte fast sagen, Ästhetik zu beobachten.
Armin Nasehi, Professor für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Die Ästhetik der Beck'schen Theorie besteht eigentlich darin, dass sie in der Lage ist, das, was sie beschreibt, in Erfahrung übersetzen zu können. Also diese Beschreibungen beschreiben natürlich eine Generation, die ökologische Schäden das erste Mal als das Ergebnis eigener Entscheidungen wahrnimmt. Und diese Übersetzbarkeit in Erfahrung, das ist eigentlich die besondere große Leistung von Ulrich Beck's Theorie. Und man kann ja sagen, dass die öffentliche Aufmerksamkeit genau damit zu tun hat, dass hier tatsächlich der Nerv einer Generation getroffen wurde.
Die sechsstellige Auflagenhöhe der Risikogesellschaft mag Beleg dafür sein.
Doch was macht die Rede vom Risiko Mitte der 80er Jahre so massenwirksam? Das Leben war für den Menschen zu allen Zeiten schon riskant. Nicht zuletzt, weil er als einziges Tier von seinem Ende weiß und damit sein Erdendasein im Schatten des stets drohenden Todes abläuft. Gut sind Zeiten vorstellbar, in denen unsere Vorfahren mit unmittelbar bedrohlicheren Gefahren zu tun hatten, ob sie nun von natürlichen Feinden, Wetterunbilden, Feuersbrünsten oder Epidemien herrührten.
Um das qualitativ Neue im Umgang mit dem Risiko deutlich zu machen, prägte Ulrich Beck den Begriff der reflexiven Moderne.
Für mich ist zunächst wichtig, dass Modernisierungsprozesse durch ihre Radikalisierung und damit auch durch ihren Erfolg Konsequenzen erzeugen, die ihrerseits, egal ob sie reflektiert werden oder nicht, die Grundlagen der bisherigen Modernisierungsprozesse in Frage stellen. Das Beispiel dafür ist für mich immer schon die Umweltfrage und die Umweltkonsequenzen der Industrieproduktion gewesen. Das heißt, reflexive Modernisierung hat mindestens zwei Dimensionen. Das eine sind Folgen in der Natur, die Zerstörungen anrichten und auch damit Rückwirkungen auf die Institutionen haben. Und das zweite ist, wie weit das zum Gegenstand öffentlicher Reflexion und damit auch politischer Konsequenzen gemacht wird.
Was jetzt mit dem Stichwort der Reflexivität, der sozusagen kritischen Beobachtung der modernen Gesellschaft durch sich selbst aufs Tapet kam, war die Frage, müssen wir nicht lernen, die Umwelt und die Produktion der Gefahren in der Umwelt durch die Gesellschaft vollkommen neu zu beobachten? Eine regelrechte Neuorientierung von Wahrnehmung. Und als wenn das nicht schon dramatisch genug wäre, musste man auch noch lernen oder sagen wir mal anfangen, wirklich ernst zu nehmen, dass alle Risiken, die die Menschheit letztlich wirklich bedrohen können, nicht mehr von irgendeiner kalten, fremden, anonymen, unbekümmernden Natur oder Geschichte in die Welt gesetzt werden, sondern von uns selber. Es sind die Atomkraftwerke, die wir bauen, die die Gefahren produzieren, die wir als selbsterzeugte Gefahren und eben auch als Risiken begreifen müssen.
Im zweiten Teil von Ulrich Becks Risikogesellschaft beschreibt der Vollblutsoziologe, wie er sich selbst gern nennt, einen sozialen Wandel und kommt damit von den technologisch produzierten Risiken zu jenen Risiken, die sich in den konkreten Lebensweisen der Menschen auftun.
Beck gelingt es jedoch nicht, die sozialen Veränderungen als Folge der technologischen Risikoproduktion zu erklären. So stehen im Gang der Untersuchung soziale und technische Risiken unverbunden nebeneinander.
Das ist eine Schwäche des Buches, dass ich das sozusagen nebeneinander gestellt habe, ohne die innere Verbindung zu sehen. Ich würde heute sagen, das waren damals noch so Argumentationsstränge, die ich auf ihre innere Verbindung noch nicht untersucht habe. Heute würde ich sagen, dieser soziale Wandel, mit dem ich auch vor allen Dingen auch Individualisierung meine, aber auch zum Teil sozusagen die Veränderung der Berufsstruktur, die größere Labilität und Fragilität von Berufen und Arbeitsverhältnissen. Dieser soziale Wandel ist Teil, wie ich es jetzt sehe, der reflexiven Modernisierung. Ein Prozess, in dem der Erfolg von Modernisierungsprozesse in den Nebenfolgen, die er auslöst, die bisherigen institutionellen Grundlagen in Frage stellt. Und dafür haben wir einerseits sozusagen diesen sozialen Wandel im Sinne der Individualisierung, auf der anderen Seite die Risikoproduktion. Also diese Kombination sind die Prozesse, die die bisherige Herrschaftsordnung unterminieren, katastrophale Folgen möglicherweise erzeugen, aber auch neue Handlungschancen für Gruppen und für Politik.
Die Breiten- und Tiefenwirkung von Ulrich Becks Risikogesellschaft ist in der Geschichte der Soziologie ohne Vergleich. Eine Fortsetzung findet das Buch 2007, als der mittlerweile emeritierte Soziologieprofessor die Weltrisikogesellschaft vorlegt. Hier erweist er sich wiederum als scharfer Prognostiker, wenn er über globale Finanzkrisen schreibt, als habe der Zusammenbruch der Lehman Brothers Bank von 2008 bereits stattgefunden.
Aber die weltweite Bankenkrise, die sich zur globalen Wirtschaftskrise auswächst, begann erst, als Becks Buch Weltrisikogesellschaft bereits auf dem Markt war. Woher also dieses erneut unter Beweis gestellte prophetische Talent?
Das ist eine schöne Frage, die mich auch sehr ehrt, aber sie liegt in meinem Verfahren drin. Das ist nicht so sehr, dass ich jetzt sozusagen auf die jeweiligen Tatsachen, die uns aus den Medien entgegenspringen, gucke, sondern dass ich versuche, diese innere Logik, sozusagen dieses Drehbuch der Risikodramaturgie soziologisch zu rekonstruieren. Viele dieser Dinge, die systematisch in dieser Logik angelegt sind, sind konsequent entwickelt worden. Und die Überraschung liegt eigentlich darin, dass sich sozusagen die Wirklichkeit an dieses soziologische Drehbuch auch hält. Dass Finanzrisiken eben die Kontrollierbarkeit behauptet wird und permanent eigentlich schon sichtbar wird, dass die Institutionen gar nicht in der Lage sind, das auch zu gewährleisten. Das konnte man schon fast mit bloßem soziologischen Auge sehen, dass es wirklich zu einer globalen Definition eines globalen Risikos kam, weil eben jetzt der Hauptakteur der amerikanischen Wirtschaft selbst zum Zentrum dieser Risikoproduktion und der Risikodefinition wurde. Das hat mich in gewisser Weise selbst überrascht, aber es war gleichsam auch in der Logik des Argumentes angelegt.
Seit Fukushima haben die technologisch produzierten Risiken noch einmal ihr Gesicht verändert. War der Unfall von Tschernobyl noch auf die folgenschwere Verkettung menschlicher Fehler zurückzuführen, so hat sich in Japan eine Katastrophe trotz aller erdenklichen Sicherheitsvorkehrungen ereignet.
Doch Ulrich Beck ist auch nach 25 Jahren der Beschäftigung mit dem Thema im Grunde optimistisch. Er sieht nicht die Apokalypse, sondern die Möglichkeit ihrer Verhinderung durch sich neu formierende politisch wirksame betroffenen Gemeinschaften und bleibt damit seinem bereits 1986 in der Risikogesellschaft eingeführten Ansatz treu.
Wenn man über diese Themen öffentlich spricht oder auch persönlich nachdenkt, dann herrscht zunächst einmal das Gefühl der Bedrohung vor und auch der Aussichtslosigkeit. Was soll man tun? Der Einzelne ist dem völlig ausgeliefert, alles verfinstert sich. Und die Zeit scheint einfach uns davonzulaufen, wie uns immer wieder auch die Klimawissenschaftler sagen. Wenn man das aus einer soziologischen Perspektive betrachtet, dann ist es merkwürdigerweise gerade diese Art der Bedrohung, die jetzt nicht mehr nur Einzelne betrifft, sondern möglicherweise ganze Länder oder im Grenzfall sogar die ganze Menschheit. Diese Art von Bedrohung stiftet eine neue Bewegung, eine neue Möglichkeit, über Grenzen hinweg miteinander zu kooperieren, um das abzuwenden. Risiko ist ja nicht die Katastrophe. Risiko ist die Antizipation der Katastrophe in der Gegenwart, um die Katastrophe letzten Endes zu verhindern.